Hallo und herzlich willkommen beim Motorrad aber sicher, der Podcast, bei dem sich alles um die Motorradsicherheit dreht. Ihr hört die Folge Nummer 3 von Motorrad aber sicher, der Podcast. Heute geht es um Easy Rider ohne Prüfung und das hat nichts mit Fahren ohne Führerschein zu tun, sondern mit moderner Zweiradmobilität, die durchaus in der Lage ist, Innenstädte zu entlasten. Wie immer mit dem Studio Jens Kuck, der Easy Rider auf allem, was zwei Räder und Motor hat, was er eindrucksvoll in vielen Filmen auf seinem YouTube-Kanal zeigt, aber auch als Gesicht der Online-Motorrad-Sicherheitskampagne motorradabersicher.com, die der Industrieverband Motorrad zusammen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur produziert. Hallo Jens.
Hallo, grüß dich. Ja, ich freue mich auch wieder, dass ich hier sein kann und sag auch herzlich willkommen allen Zuhörern.
Mein Name ist Achim Marten, Jens und ich moderieren Motorrad, aber sicher der Podcast. Easy Rider ohne Prüfung. Wie Autofahrer die neue 125er Mobilität sicher nutzen können. Verkehrsinfarkt in den Ballungsräumen. Da erscheint ein Ausweichen auf 125er Roller oder Motorräder ideal. Denn die Vorzüge schmaler, leichter Fahrzeuge liegen auf der Hand. Vom quasi eingebauten Parkplatz direkt vor der Tür ganz zu schweigen. Deshalb ist B196 in aller Munde, auch A1 in B genannt. Gemeint ist die Erweiterung des Autoführerscheins B auf die 125er-Klasse. Jens Kuck und ich sprechen mit Matthias Hasper über den neuen Easy Ride ohne Prüfung, über die Auflagen und Möglichkeiten, das Erlebnis Motorrad und Roller zu fahren, sicherer zu handeln.
Ein Wahnsinnsthema. Also, wenn man das sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lässt, man erlebt die Freiheit, man ist einfach ein Stück weiter, man hat mehr Möglichkeiten. Aber bevor es hier losgeht, würde ich sagen, Matthias sitzt mir hier so schräg gegenüber. Matthias, stell dich doch mal kurz vor. Was ist deine Aufgabe? Was ist eigentlich dein Job?
Ja, Achim, Jens, erstmal danke, dass ich wieder dabei sein darf, auch bei dieser Episode hier. Und Matthias Hasper, mein Name eben. Ich bin vom Institut für Zweiradsicherheit, dem IFZ. Wer das Ganze noch nicht kennt, wir beschäftigen uns seit annähernd 40 Jahren mit allem rund um das Thema Motorradsicherheit, Zweiradsicherheit, motorisiertes Zweirad und sind halt auf allen Ebenen, angefangen bei der Forschung bis hin zu Veröffentlichungen für Motorradfahrer, bemüht, das Motorradfahren in Deutschland sicherer zu machen.
Was sagst du denn jetzt zu den neuen Easy Ridern, die die Straßen bevölkern, die den Vorteil natürlich sehen, kurze Wege in der Stadt einfach mit einem kleinen Motorrad zurückzulegen? Wo birgt es Gefahren? Vielleicht ist es der Freifahrschein. Wie siehst du das?
Ja, das Ganze ist ein willkommenes Mobilitätskonzept, um eben die Leute natürlich auch von dem Zweit-Pkw, sagen wir mal ganz übertrieben vielleicht, wegzubekommen. Das Zweirad als Mobilitätsalternative zu nutzen. Und wie wir auch wissen, ist es häufig so, dass Leute da ja nicht bequem sind, aber die scheuen Prüfungen. Und hier haben wir jetzt eine gute Möglichkeit, dass Leute mobil sein können auf einem Leichtkraftrad, mit einem Leichtkraftrad, müssen natürlich eine Ausbildung genießen, müssen die Fahrschule besuchen, schließen das Ganze aber eben ohne die Prüfung ab. Und ich denke mal, das ist ein guter Weg, wie, glaube ich, die ersten Zahlen jetzt auch schon gezeigt haben. Das wird angenommen und von daher, ja.
Was muss man da in Kauf nehmen jetzt zum Beispiel? Man muss auf eine Fahrschule zugehen, die Fahrschule seiner Wahl sozusagen. Was läuft da ab?
Genau, das ist eine ganz junge Geschichte. Ende letzten Jahres hatte der Bundesrat das ganze Jahr beschlossen, dass es jetzt die Möglichkeit gibt für die Pkw-Führerscheininhaber. Also es gibt ein paar Voraussetzungen. Das gilt erstmal nicht für jeden. Man muss also den Pkw-Führerschein 5 Jahre lang im Besitz haben. Mindestalter 25 Jahre ist vorgegeben. Und ich muss eben die Fahrschule besuchen, sprich muss hier an einer Schulung teilnehmen, die sich folgendermaßen gliedert. Das sind 4 Unterrichtseinheiten Theorie und nochmal 5 Unterrichtseinheiten Praxis, also auch mit dem Leichtkraftrad fahren, was ja durchaus auch Spaß macht. Und wir reden also über die sogenannten neuen Unterrichtseinheiten, das sind jeweils 90 Minuten, insgesamt also 13,5 Stunden. Die muss man absolviert haben. Die Fahrschule bescheinigt das Ganze dann. Und mit dieser Bescheinigung, meinem Führerschein und meinem Personalausweis, gehe ich dann zur Fahrerlaubnisstelle. Und die tragen dann eben diese Schlüsselzahl, die 196, die ja in aller Munde war und immer noch ist. Das wird eingetragen und es stellt aber keinen separaten Führerschein dar. Das darf man nicht verwechseln. Das ist eine Erweiterung der Pkw-Fahrerlaubnis, dass man eben die Leichtkrafträder dann fahren, bewegen darf. Und das Ganze gilt auch deutschlandweit ausschließlich. Also wer meint jetzt über die Ländergrenze hinauszufahren, das ist nicht möglich.
Und es ist auch kein Teil des Stufenführerscheins?
Das auch nicht, nein.
Ich bin ja jetzt auch mitten im Thema drin. Also meine Freundin macht gerade den Motorradführerschein und das ist tatsächlich ja auch nichts Schlimmes. Also ich bin wirklich im Thema, habe das Ganze jetzt auch ein bisschen begleitet und kann jetzt auch so aus Erfahrung sprechen, weil meine letzte Prüfung, also die Führerscheinprüfung, ist bei mir 29 Jahre her. Bei dir ist das auch schon ein bisschen her, ne? Mhm. Da wunderst du dich ja, was es neue Sachen gibt. Also so eine Theoriestunde, das ist mit früher eigentlich gar nicht mehr vergleichbar. Es werden wirklich animierte Videos gezeigt und Situationen vorgestellt. Es hat sich da was getan. Ne? Also das sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass man sagt, ja, ich setze mich da nur rein, dass meine Anwesenheit zur Kenntnis genommen wird. Also da auch mal hinhören oder mal zusehen, was da präsentiert wird. Ich habe mich auch selbst gewundert, dass es einige neue Verkehrsschilder auch gibt. Das ist ja das, was du so aus den Augen verlierst. Ne? Klar, der jetzt sich entscheidet, relativ frisch und schnell das Thema zu machen, also direkt mit 25 zu starten, bei dem liegt das ja natürlich nicht so weit her, aber es gibt ja auch die jetzt tatsächlich schon länger mit dem Auto unterwegs sind oder vielleicht auch erste Erfahrungen mit einem Roller hatten.
Eben, also da sollte man keine Scheu haben, jetzt vor dem Besuch der Fahrschule, um Gottes Willen. Also das ist, wie du schon sagst, denke ich mal, mit den Fahrerinnen und Fahrern, die vielleicht vor längerer Zeit schon den Pkw-Führerschein absolviert haben, vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt vergleichbar. Da haben ganz neue Lernmethoden Einzug gehalten. Also man ist eigentlich weg von dem Frontalunterricht. Das Ganze geht natürlich sehr viel aufgelockerter zu. Und eben natürlich vor dem Hintergrund auch das Wissen viel besser zu vermitteln, viel besser zu verankern langfristig. Also da erlebt man schon und bekommt man schon einiges vermittelt, was man natürlich im Fahralltag dann gebrauchen kann. Logisch, sonst würde man es nicht machen.
Ein wichtiger Aspekt an dieser Form, an diesem B196, ist ja nun auch, dass es keine Prüfung gibt. Ich brauche also keine Prüfung machen. Aber trotzdem sollte man nicht mit dem Gedanken dahin gehen, eben mal ein paar Stunden in der Fahrschule absitzen und hinterher kriege ich eine Bescheinigung, weil der Fahrlehrer hat doch noch Einfluss. Er muss es bestätigen, er muss die Fahrkompetenz quasi bestätigen. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, das ist so. Also das ist nicht so mal, es ist eben kein großer zeitlicher Aufwand, aber man muss natürlich schon auch zeigen, was man kann, in Anführungsstrichen. Sicherlich weiß der Fahrlehrer ja auch, wie wir das auch schon vorher thematisiert hatten, die Fahrschule legt erstmal einen Grundstein und dann ergibt sich weiteres in der folgenden Fahrerkarriere, das ist auch jedem klar. Aber im Prinzip muss der Fahrschullehrer schon dafür Sorge tragen, dass der Auszubildende auch das Leichtkraftrad anschließend beherrschen kann. Also der muss natürlich sicher unterwegs sein. Wenn das nicht der Fall ist, darf der Fahrlehrer auch diese Bescheinigung, die es anschließend gibt, nicht unterschreiben. Also das ist natürlich auch so. Wir haben hier, muss man vielleicht ein bisschen trennen, also wir haben ja hier eine Nutzerklientel, muss man so zu nennen, die in der Regel nicht völlig unvorbereitet in diese Situation reingehen. Das sind also keine Leute, die sich über Nacht ausgedacht haben, Mensch, ich kann ja mal Leichtkraftrad fahren. Meistens gibt es eine Vorgeschichte, ein Partner, ein Familienangehöriger fährt, bewegt ein motorisiertes Zweirad. Die haben vielleicht schon Vorerfahrungen auf einem Kleinkraftrad, sind vielleicht Roller gefahren vorher und sagen, jetzt kann ich endlich auch die nächste höhere Stufe angehen, das Leichtkraftrad, mit dem ich mich beispielsweise auch auf eine Autobahn begeben kann, wenn ich eben morgens zur Arbeit pendel, was mit dem Roller vielleicht dann schon mal erschwert wird. Also da sind schon Leute normalerweise am Werk, die hier schon mit einer gewissen Affinität, mit gewissen Vorkenntnissen auch reingehen.
Aber eben auch Leute am Werk, die das zumindest, die dann eine Weile ausgesetzt haben. Also für uns drei kann ich sagen, unsere Zweiradkarriere hat vermutlich bei uns allen, bei Jens, bei dir, Matthias, mit dem Fahrrad begonnen und dann der Umstieg aufs Mofa, aufs Moped und dann aber auch im Anschluss direkt mit 18 der Führerschein und das mehr oder minder große Motorrad. Jetzt gibt's natürlich bei dieser neuen Form, bei B196, auch Leute, die hatten das nicht. Die haben eventuell nach dem Fahrradfahren mal aufgehört und fahren jetzt Auto und denken sich, Mensch, so ein Roller, da brauche ich ja eigentlich überhaupt keinen Unterricht für. Das ist mehr oder weniger Automatikfahren. Aber es ist ein 125er Roller und der 125er Roller, das weiß ich aus Erfahrung, der hat auch schon eine gewisse Dynamik, wenn ich nämlich einfach das Gas sozusagen aufreiße. Also man sollte da schon vorbereitet auf so ein Fahrzeug zugehen. Wie kann man sich dem annähern?
Ja, das ist vollkommen richtig. Also man darf das Ganze nicht unterschätzen. Leichtkraftrad ist schon ein kleines Motorrad, das man da bewegt.
Genau. Dieser Begriff 125er oder Leichtkraftrad klingt für mich auch immer sehr niedlich, ne? Das ist so das Kleine. Für uns ist es vielleicht das Kleine, aber wenn es dann da steht, das ist ein kleines Motorrad.
Richtig,
aber
es ist das ist schon ein Motorrad. Also, und der Respekt davor, der sollte auch da sein und immer erhalten bleiben, gar keine Frage. Da wird aber auch die Fahrschule für sorgen. Also die Fahrschulen haben sich hier auch sehr viel Gedanken gemacht in der Diskussion zuvor, als das Thema, bevor das Thema umgesetzt wurde, natürlich auch für möglichst viel Sicherheit zu sorgen letztendlich. Das ist ja logisch, daran ist uns allen gelegen. Das ist natürlich auch unser Part an der Stelle. Und das ist jedem mit auf den Weg gegeben, sich also hier auch die vorzubereiten, die Sache ernst zu nehmen. Wir haben, wie vorhin schon erwähnt, einen hohen theoretischen Anteil. Man muss also den gesamten motorradspezifischen, klassenspezifischen Theorie-Zweiradstoff, den muss man mitmachen in der Fahrschule. Auch mit den großen Kollegen, die halt gerade den Motorradführerschein machen, zusammen, gemeinsam. Und dann haben wir eben diese sogenannten 5 praktischen Unterrichtseinheiten. Das sind 5 mal 90 Minuten. Wir haben hier Landstraßenfahrten, sehr wichtig. Wir haben auch Autobahnfahrten, die mit im Spiel sind. Und da bekommt man natürlich schon einiges mit, um dann auch vorbereitet zu sein, um das Fahrzeug anschließend sicher bewegen zu können.
Ja, dieses Vorbereiten, lese ich mich so ein bisschen ein, orientiere ich mich am besten vor, welches Fahrzeug es werden soll, habe ich vielleicht die Idee, den Einstieg zu nutzen, um später mal mit dem Motorrad weiterzumachen. Was macht da am meisten Sinn von der Herangehensweise?
Ja gut, das ist Ermessenssache, was die Leute halt so wie im weiteren Lebensweg noch planen. Sicherlich wird es für viele der Einstieg sein, die dann auf den Geschmack kommen, sage ich jetzt mal ganz salopp, und dann vielleicht später auch den Motorradführerschein noch draufsetzen. Ich denke mal, vom Nutzerverhalten wird es vermutlich eher Richtung Alltagsmobilität gehen, dass wir eben, wie schon angesprochen, Leute haben, die vielleicht auch gerne mal den PKW stehen lassen möchten und sagen, ich bewege mich jetzt auf eine ganz andere Art, weil so komme ich besser morgens zur Arbeit, ich habe die Parkplatzprobleme nicht, ich bewege mich, ich bin an der frischen Luft, ich genieße also viele Vorteile, vom Fahrspaß jetzt an der Stelle gar nicht zu sprechen, denn der schwingt natürlich mit, sonst mache ich sowas auch nicht. Und also da gibt es ganz viel verschiedene Möglichkeiten.
So, dass meistens so der im Vordergrund steht, wirklich so, dass die Städte zu entlasten, ne? So gütigerweise. Und der nette Nebeneffekt ist der Easy Rider dann, der daraus entsteht.
Genau. Ja, das ist so mehr als ein Nebeneffekt, glaube ich. Denn wenn es von so vielen Leuten angenommen wird, wie es nun mal ist, werden halt auch an diesen besonders betroffenen Tagen, was weiß ich, wie der Samstagmorgen oder so, werden viele Leute mal mit dem Roller, mit dem leichten Roller, mit dem 125er Roller in die Stadt fahren zum normalen Einkaufen. Gut, Möbelkauf ist mit einem Roller immer noch relativ schwierig, aber die große Einkaufstasche, die kann ich ja klassischerweise beim Roller wirklich sozusagen vor meine Beine hängen. Also das ist ein ideales Fahrzeug und jeder Rollerfahrer, der in die Innenstadt fährt, verstopft die Innenstadt natürlich ein bisschen weniger. Also jeder Rollerfahrer ist natürlich auch ein bisschen Umweltschützer, ne? Der hat einen Verbrauch von 1 oder 1,5 Litern. Und dann darf man auch den Aspekt der kleinen Roller, der E-Roller dabei nicht ganz vernachlässigen. Ist ja auch inzwischen ein Markt geworden oder es wird langsam ein Markt. Und dabei ist es eben auch sehr, sehr hilfreich.
Matthias, wie siehst du das denn, wenn ich jetzt die Erlaubnis habe, den Easy Rider zu fahren hier? Was, den Achim höre ich immer so auf der Rollerbasis. Siehst du mehr den Roller als 125 Kubik motorisiertes Zweirad oder mehr das kleine geschaltete Motorrad mit etwas größeren Rädern, mit ABS, vielleicht mit dem einen oder anderen Assistenzsystem schon?
Das werden die Verkaufszahlen zeigen, die Führerschein-Absolventenzahlen, wenn da weitere Auswertungen vorliegen. Ich kann nur rückblickend da so vielleicht eine Vermutung abgeben. Wir hatten das ein ähnliches Thema schon mal. Und zwar war das im Jahr 1996, als die europäische Leichtkraftradklasse eingeführt wurde. Da hatten wir eine ähnliche Situation. Damals war es dann auch Pkw-Fahrern ermöglicht, Leichtkrafträder, 125 Kubik Leichtkrafträder zu bewegen. Ausschließlich aber den Führerscheininhabern, die ihren Führerschein vor dem 1. April 1980 absolviert hatten. Die konnten völlig unbedarft plötzlich auf ein Leichtkraftrad steigen, ohne jegliche Schulung, Ausbildung. Und das IFZ hat damals eine kleine Weile später eine Studie diesbezüglich durchgeführt. Und da konnte man das so ein bisschen ablesen. Also es ist so die Alltagsmobilität. Da ist der Roller natürlich sehr weit vorne, der ist praktisch, der bietet viel Stauraum, der ist recht agil, sparsam im Verbrauch. Und das war damals eine der spannenden Aussagen. Das hat übrigens damals auch gezeigt, das Thema, das wir vorhin schon hatten, dass die Leute sich vorbereitet haben. Also es ist wirklich so, dass über 70% damals nicht unvorbereitet auf das motorisierte Zweirad gestiegen sind, obwohl sie es ja hätten gedurft. Es gab also keine Regelungen diesbezüglich, aber es war schon so. Also wir haben das schon akribisch abgefragt, wie die Leute sich da vorbereitet haben. Und ich sage ja, völlig unbedarft setzt sich niemand auf so ein Fahrzeug. Wie vorhin schon angesprochen, ist es dafür auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu mächtig. Es ist, man muss Respekt haben vor diesem Fahrzeug. Und da muss man natürlich schon ein bisschen vorbereitet rangehen, gar keine Frage.
Ja, genau. Und den Respekt sollte man dann auch niemals verlieren. Selbst wenn man dann schon so ein bisschen im Flow ist. Ne? Also das ist immer was, was man eigentlich ständig anbringen kann. Ne? Also dass man wirklich Respekt haben sollte vor der Sache.
Es gibt aber auch ein paar Sachen, die man natürlich dann vielleicht beherzigen sollte. Und dafür sitzen wir ja heute hier auch zusammen, um da vielleicht so ein paar Tipps noch mit rauszugeben. Also die Fahrschulsituation oder das Fahrzeug in meiner Ausbildungssituation kann natürlich ein ganz anderes sein als das, was ich dann später fahre. Also das ist ganz wichtig, wenn ich jetzt hier vom Schwager oder was das Leichtkraftrad übernehme oder mir das gerade frisch aus dem Laden hole, dann sollte man sich schon intensiv erstmal mit diesem neuen Gefährt auseinandersetzen, das vielleicht wieder ganz andere Fahreigenschaften aufweist als das Fahrschulfahrzeug. Also hier ruhig mal vielleicht auf ein abgesperrtes Gelände gehen. Das muss nicht direkt im Straßenverkehr passieren. Auch da die Grundfahraufgaben aus der Fahrschule wiederholen. Erstmal Stop and Go, so banal sich das jetzt anhören mag. Kreise fahren, links rum, rechts rum. Und auch die Kreisrichtung fahren, die man eigentlich nicht so gut kann, weil die muss man trainieren, alles andere kann man ja schon. Das Bremsen natürlich üben. Jedes Fahrzeug reagiert anders beim Bremsen. Sich auf die Vorderradbremse konzentrieren. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, wie man sich hier selbst auch fitter machen kann.
Also ich habe da auch keine repräsentativen Zahlen beizutragen, aber ich habe von vielen Fahrlehrern gehört, dass der Roller die Hauptrolle spielt, der 125er Motorroller. Und zwar mit dem ganz einfachen Aspekt, die Leute bevorzugen das Automatikfahren. Ja, die wollen nicht mehr möglicherweise ja schalten lernen. Die sitzen schon ein paar Jahre eventuell in einem Automatikauto und wollen nicht mehr schalten. Man kann das, glaube ich, auf einen Nenner bringen, Matthias, das Rollerfahren ist einfacher als das Leichtmotorradfahren.
Ich würde das gar nicht unbedingt so sagen. Was sagt denn der ehemalige Rennfahrer dazu, ne? Der wahrscheinlich wenig Rollererfahrung hat, aber...
Ach, eigentlich ganz im Gegenteil.
Oh, er ist kürzlich Mofa gefahren.
Ja, ja, ich back to the roots, ja. Ne, wieder mit dem Mofa was erleben, so entschleunigen. Und ich liebe Rollerfahren tatsächlich, weil ja, das auch entschleunigt. Ich sehe natürlich so gewisse Nachteile, aber das ist ja immer bauartbedingt bei einigen Fahrzeugen, wenn die Räder etwas kleiner sind beim Roller. Ne? Da gucken wir uns die Nachbarländer an, die sind da was cleverer und setzen da eher weniger auf ein super dynamisches Aussehen, sondern gehen eher auf die Großradroller. Das war das, was ich eben schon so angespielt habe. So. Vielleicht so die Entscheidung eher in die Richtung... gehen zu lassen, dass man sich für ein kleines Motorrad entscheidet. Aber wie du auch sagst, dieses Angenehme, nicht schalten müssen, aber so wie du es nachher, wie du es lernst und wie du es nachher umsetzt, ist es, ja, so fährst du dann im Endeffekt. Ne? Alles, was man kann, ist immer einfach. Das ist ja naja, so.
Ich wollte damit jetzt auch gewiss nicht sagen, nur weil es ein Automatikfahrzeug ist, das zu unterschätzen. Also das bringt natürlich auch wieder einen Gesichtspunkt mit, wo meine Aufmerksamkeit noch stärker gefordert ist. Also auf keinen Fall diese 125 Kubik zu unterschätzen, auf keinen Fall die Automatik zu unterschätzen. Also da einfach unbedacht aufzureißen, vielleicht vor einer kleinen engen Kurve, kann dumm und peinlich enden. Aber ich denke schon, der Roller gilt so weithin als das bequemere Fahrzeug, als das lifestyleigere Fahrzeug, das dann eben auch gerne zum Einkaufen eingesetzt wird.
Ich glaube, wir können es hier auch ganz allgemein halten. Wenn ich beispielsweise jetzt andere Baustelle, wenn ich Motorradführerschein gemacht habe, mit allem Drum und Dran, Prüfung etc. Und kaufe mir mein erstes eigenes Motorrad, auch dann muss ich mich wieder auf dieses individuelle Fahrzeug einstellen. Und so in die gleiche Situation haben wir hier auch. Also der Bewerber kommt aus der Fahrschulsituation, ist, wie gesagt, vielleicht auf einem ganz anderen Fahrzeug trainiert worden, als dass er sich jetzt zulegt und muss sich dann erstmal wieder mit vertraut machen, eben mit diesem Fahrzeug. Wie vorhin gesagt, Übungen fahren, sich auf die individuelle Fahrphysik einstellen, ob große, kleine Räder, alles das muss man quasi erfahren.
Wäre denn dazu zu raten, auch dabei möglicherweise vorher schon auf einen Verkehrsübungsplatz zu gehen? Also für den Fall, ich habe schon ein Fahrzeug oder ich kenne jemanden, der ein 125er Motorrad oder Roller hat und fahre mal mit dem auf dem Verkehrsübungsplatz, um erste Übungen noch vor der Fahrschule zu machen? Oder sollte ich direkt den Weg wählen und mich darauf einlassen, was mir dieser Verkehrspädagoge dann zu sagen hat?
Ich sag mal, wer die Fahrschulbescheinigung bekommen hat, dass ein Leichtkraftrad bewegen darf im Straßenverkehr mit dem Pkw-Führerschein im Rücken, der sollte damit klarkommen. Wenn das nicht der Fall ist, man kann ja Unsicherheiten haben, um Gottes Willen das hier nicht als überängstlich bezeichnen. Nein, man ist da besonders vorsichtig. Der sollte sich auf jeden Fall Rat holen. Der kann uns anrufen, der kann natürlich sich einen Experten aus dem Bekanntenkreis suchen, der das sachlich angeht. Der kann auch nochmal die Fahrschule fragen oder der kann auch einfach schlichtweg bei einem Training mitmachen. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Sich auf jeden Fall mit der Sache auseinandersetzen, nicht blind drauf losfahren. Es gibt genug Material, Infomaterial, genug Stellen, wo man sich Infos holen kann, wie beim IFZ beispielsweise. Und da einfach die Sache mit Bedacht angehen.
Und dann sagen wir doch auch mal klar und deutlich ifz.de. Es ist so eine schöne, einfache Internetadresse, einfach, die musste einfach auch mal gesagt werden.
Kurz und prägnant.
Und da findet man doch schon die Ansprechpartner nahezu zu jedem Motorradthema und eben auch zu diesem Thema. Und man kann bei euch auch direkt anrufen und bekommt fachkundigen Rat.
Genau, also auf allen Kanälen, wie das so üblich ist, sind wir erreichbar und scheuen uns auch vor keiner Frage. Das ist so.
Wie siehst du es mit Thema Bekleidung in dieser Sparte? Also mir fällt's auf, wenn du jetzt so rumfährst, so die Augen so ein bisschen offen hältst, dann fällt das nicht immer unter das Raster so vorbildliche Schutzkleidung, die man da sieht, auf diesen etwas kleineren, entweder nennen wir sie jetzt mal kleinere Motorräder oder größere Roller?
Das ist gut, dass du das ansprichst, Jens, und das ist auch ein ganz wichtiges, ganz zentrales Thema. Also ich würde vielleicht mal ganz pauschal sagen, mit zunehmender Leistungsgröße eines motorisierten Zweirades nimmt das Trageverhalten zu. Also
heißt im Umkehrschluss, für den Motorradfahrer ist es ja klar.
Für Motorradfahrer, für die meisten, Gott sei Dank, ist das klar, wie auch unsere eigenen Auswertungen, Studien belegen. Klar ist es so, dass Leute, die mit dem Roller unterwegs sind, nehmen wir jetzt den Kleinkraftroller, da vielleicht noch anders eingestellt sind. Die bewegen sich im Alltag, die müssen vielleicht gleich in der Schule, in der Ausbildung, im Büro sitzen und sagen sich, wo soll ich jetzt mit der ganzen Montur hin? Aber auch da gibt es natürlich Zwischenlösungen. Wir sagen ja nicht, dass jemand gleich in voller Ledermontur unterwegs sein muss, sondern dass man zumindest auf die Basics achtet. Gut, über den Helm brauchen wir nicht sprechen, der ist gesetzlich vorgeschrieben, schon eine sehr lange Zeit. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall eine entsprechende Jacke tragen, die entsprechende Abriebfestigkeiten mit sich bringt, die entsprechende Protektoren an den sturzgefährdeten Stellen enthält. Auf Handschuhe sollten wir keinesfalls verzichten. Je kälter es draußen wird, desto eher tragen die Leute natürlich auch Handschuhe. Das ist immer so der Vorteil. Und festes Schuhwerk. Also dann sind wir schon ganz weit vorne. Alles darüber hinaus ist natürlich noch besser, wenn man sich komplett ausstattet. Aber ein wichtiger Punkt eben hier, das Ganze nicht vernachlässigen. Ganz, ganz wichtig, die entsprechende Schutzkleidung auch mit in den ganzen Entscheidungsprozess einplanen.
Genau, Fahrzeuge, die natürlich deutlich über 100 km/h fahren. Ne? Also da ist mehr besser und die Basis natürlich wünschenswert.
Und die gesamte Schutzkleidung gibt es ja auch schon in verdammt cool. Ne?
Also das ja, richtig. Ist
ja
so.
Also ja, das kommt ja, eben dazu.
Es Jens, ist
ja
darüber auch, könntest du doch ein paar Sätze noch verlieren.
Das wäre eine eigene Sendung.
Ja.
Das
ja. Okay,
das eigene Sendung. Es gibt ja. Wirklich ja coole Sachen mittlerweile. Die Motorrad-Bekleidungshersteller sind da echt pfiffig und das ist toll, was es da gibt. Was ich da auch noch ansprechen möchte, das auch erst unlängst mitbekommen im Theorieunterricht hier, einfach auch darauf achten, auf diese Reflexionsstreifen, ne? Das muss nicht unbedingt doof aussehen jetzt, weil die sind so gut versteckt, diese Streifen, aber sie sollten vorhanden sein, dass man da auch so ein bisschen reflektiert. Ich möchte jetzt einfach mal nur drüber nachdenken, genau, dass man ja auch mal abends fährt, ne, oder in die Dämmerung reinkommt.
Richtig, gerade die Alltagsfahrer, die ja morgens dann, wenn es schon ein bisschen frischer ist, halt in der dunkleren Jahreszeit unterwegs sind, abends auf dem Rückweg vielleicht dann auch wieder. Und das geht natürlich mit dem Thema Bekleidungswahl, Helmwahl einher. Man soll auf sich aufmerksam machen, auch über entsprechende kontrastreiche Farben. Ne? Welche Farbart das hier sein muss, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber eben, dass entsprechende Stellen vorhanden sind, die auch Signalwirkung haben vor wechselnden Hintergründen, logisch.
Welche sinnvollen Tipps können wir denn noch denjenigen mitgeben, die für sich planen, diesen B196 zu erwerben? Wir sind jetzt alle ewig lange Motorradfahrer. Wir haben vielleicht noch das eine oder andere Thema übersehen, was dabei in der Vorbereitung, möglicherweise auch in der mentalen Vorbereitung wichtig sein könnte. Fällt dir noch was ein, Matthias, was wir jetzt, die Frage, die du sozusagen erwartet hast und nicht bekommen hast?
Ja doch, die hatten wir ja schon. Wir haben ja schon viele zentrale Punkte hatten wir ja schon. Also wir hatten natürlich den Punkt Fahrschulausbildung, klar, obligatorisch. Wir haben den Punkt, dass die Leute sich mit ihrem eigenen Fahrzeug vertraut machen müssen, sich Übungen fahren auf dem Parkplatz, vielleicht mal ein Training besuchen etc. Die Bekleidungswahl hatten wir. Das vorausschauende Fahren, was für jeden Fahrer eines motorisierten Zweirades gilt natürlich. Also ich sage immer, das, was für die Großen in Anführungsstrichen gilt, das gilt jetzt auch für die 125 B196 Einsteiger. Es gibt zahlreiche Infos, unter anderem bei uns auf der Webseite. Also alles, was für die Großen gilt, gilt also in gleichem Maße auch für die 125er Gruppe. Ne? Also da einfach reingucken, das ist verschieden aufbereitet, das Material, in Broschürenform.
So wie eine Checkliste oder Broschüre, ja?
Broschürenform, wir haben Filme natürlich, die das Ganze auf unterhaltsame Art dann
wiedergeben. Ja, gute Überleitung noch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
Ja, von wegen Filme, genau.
Genau, ne? Filme, hier, Viva la Moped, Motorrad aber sicher. Das sind natürlich auch Filme, die man sich anschauen kann, wenn man wenn man im B196-Thema drin ist, ne?
Richtig. Ne?
Ja, und wer B196 macht, der wird ja auch, der kann sogar doppelte Verantwortung übernehmen, denn er kann dann irgendwann auch mit Sozius oder Sozia durch die Gegend fahren. Es ist ja, was sollte man da noch Spezielles zu sagen? Haben viele Leute von denen, die diesen Führerschein erwerben und dann mit dem Roller unterwegs sind, auch noch nicht gemacht, jemanden hinter sich sitzen zu haben?
Richtig, auch das Sozius-Fahren hat so seine eigenen Gesetze. Also erstmal ist hier vorausgeschickt natürlich wichtig, dass die Leute erstmal sicher vertraut sind mit ihrem Fahrzeug. Bevor ich jemanden mitnehme, muss ich das Fahrzeug, ich sag mal, ansatzweise zu 100% beherrschen. Das ist erstmal vorausgesetzt. Also nicht gleich die erste Fahrt aus dem Geschäft zu zweit absolvieren, weil sich hier natürlich das Fahrverhalten, die fahrphysikalischen Geschichten bei dem motorisierten Zweirad schon gänzlich ändern. Da gibt es auf unserer Seite sehr viele Infos und Checklisten, gerade zum Sozius-Fahren. Auch hier gilt Ähnliches wie bei den Großen. Also da jetzt hier bei einem Punkt anzufangen, was das Aufsteigen angeht, wie man das angeht, dass man nicht gleich umfällt beim Aufsteigen, wenn der Hintermann aufsattelt, wie er sich festhält, all diese Geschichten zu bedenken. Aber da ist natürlich auch viel Übung gefragt und das Ganze erstmal langsam und sicher angehen lassen.
Ja, schönen Dank. Ich hoffe, wir haben das Thema umfassend behandelt. Das war der Podcast Motorrad aber sicher, Easy Rider ohne Prüfung, wie Autofahrer die neue 125er Mobilität sicher nutzen können. Wir sind über eure und ihre Meinungen sehr erfreut und auch interessiert, wie dieser Podcast angekommen ist. Und wir verabschieden uns. Mein Name ist Achim Marten.
Ja, ich bin der Jens Kuck, sage auch Dankeschön an dieser Stelle. Ich sage dir danke, Matthias, dass du uns hier wieder viele Fragen beantwortet hast. Und ja, wer es jetzt nicht gehört hat, der hat es verpasst, ne? Aber ich bin mir sicher, da geht über sämtliche Kanäle was raus, dass man sich diese Sendung hier nochmal anhören kann.
Der Podcast ist ja für immer im Archiv, insofern wurde jetzt hier Geschichte geschrieben oder
auf jeden Fall
geredet.
Ja, auf
geredet.
Jeden Fall. Was machen wir jetzt noch? Wir trinken noch ein Wässerchen, ne? Und freuen uns auf die nächsten Folgen auch, die kommen.
Natürlich. Also, bis dann. Bye, bye.
Ja, allen Einsteigern weiterhin gute Fahrt.
Man hört sich. Tschüss.
Tschüss.